Ja, ich finde ein berührendes Lied, sowohl von der Melodie her wie auch vom Text. Wer bin ich? Wir haben schon gerade gehört in der Moderation von Jutta Norzig, das ist das Thema, das ich am letzten Sonntag schon begonnen habe und worüber ich heute weiter reden möchte. Keine Sorge, wer letzte Woche nicht da war, kann trotzdem in das Thema einsteigen. Ich führe heute nur ein bisschen weiter darüber hinaus, werde aber das ein oder andere auch nochmal wiederholen. Wer bin ich? Weißt du das? Ich meine mal, abgesehen von deinem Namen, weißt du, wer du bist, was dich ausmacht, was dich einzigartig macht? Kannst du das sagen? Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage. Es hat etwas mit unserem Leben zu tun, mit dem, was wir bewegen können in dieser Welt. Und wir haben uns letztes Mal schon vor Augen geführt, es gibt, ich habe in meinem eigenen Leben und auch in der Begleitung von Menschen, in der Seelsorge, die Erfahrung gemacht, dass es zwei Dinge sind, zwei Antworten, die Menschen auf diese Frage geben. Die erste Antwort: Wer bin ich? Also Identität hat etwas mit meiner Lebensgeschichte zu tun, mit meiner Biografie. Wir alle haben eine Biografie. Wir alle haben eine Lebensgeschichte. Die meisten hier sind etwas älter als ich. Nicht alle natürlich, ja, aber die meisten sind etwas älter als ich. Und wir haben alle unsere Biografie, unsere Lebensgeschichte. Und das bedeutet, vieles in unserem Leben hat uns geprägt, hat Spuren hinterlassen. Zum Beispiel das Elternhaus. Wenn du an dein Elternhaus denkst, bekommst du da schöne Gedanken, beglückende Gedanken? Wie haben dich deine Eltern geprägt? Durch Ermutigung, durch Kritik? Wollten dich deine Eltern in ihre Spur lenken, die sie wollten? Oder haben sie dir Freiraum gegeben? Wenn deine Eltern von Gott geredet haben, wie haben sie von Gott gesprochen? Hast du Gewalt erlebt in deinem Elternhaus? Keine Frage, unser Elternhaus prägt uns und hat etwas mit dem zu tun, wer wir heute sind. Wir sind natürlich mehr. Wir sind natürlich nicht nur unsere Geschichte. Aber die Geschichte hinterlässt Spuren und wir können uns nicht einfach von ihnen trennen. Aber auch anderes prägt uns. Freundschaften, Berufsausbildung, Schule, Lehrer, Freunde, auch vielleicht Gemeinde, Jugendarbeit, viele Dinge hinterlassen Spuren und tragen etwas bei zu unserem Gefühl, wer wir eigentlich selber sind. Und darum habe ich gemerkt, gerade wenn ich mit Senioren unterwegs bin, ist Biografiearbeit eine wichtige Frage. Wir haben im Herbst wieder unseren Glaubenskurs für Senioren und da gehen wir an zwei Vormittagen dieser Frage nach. Wofür will ich dankbar sein in meiner Geschichte? Was will ich, worüber will ich mich freuen? Aber wo muss ich auch nochmal ran? Was muss ich auch nochmal bearbeiten? Was muss noch verarbeitet werden? Biografiearbeit, wichtig. Vor allem für ältere Menschen. Also, die Identität hat etwas mit unserer Lebensgeschichte zu tun. Die zweite Antwort, Identität, die Frage, wer bin ich, hat oft etwas mit dem zu tun, was wir leisten. Ich habe letzte Woche schon von diesem Beispiel erzählt, dass ein guter Bekannter aus Irland mir sagte, es ist unmöglich, dass ihr Deutschen, wenn ihr jemanden kennenlernt, sofort nach seinem Beruf fragt. Was machst du eigentlich beruflich? Ich habe gesagt, wo ist das Problem? Er sagt, das ist doch eine sensible Frage. Ja, es gibt Menschen, die reden gerne über ihren Beruf. Die haben Karriere gemacht, sind gesettelt im Beruf und es ist alles gut. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben ein Problem an dieser Stelle. Die sind vielleicht arbeitslos über Jahre. Oder die erleben Mobbing in der Arbeit oder Probleme. Und wenn die angesprochen werden auf ihre berufliche Situation, dann ist das ein Problem. Und darum sollte man nicht gleich in den ersten 5 Minuten fragen, was machst du eigentlich beruflich? Das kann nämlich eine Problemfrage sein. Und es stimmt. Ob ich eine Arbeit habe oder nicht, das macht sich nicht nur im Geldbeutel bemerkbar, sondern ob ich eine Arbeit habe, ob ich glücklich bin in meinem Beruf, das hat auch etwas mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Welchen Sinn gibt es in meinem Leben? Welchen Sinn habe ich, wenn ich über Jahre das Gefühl habe, Bewerbungen werden nicht angenommen, ich kann mich nicht einsetzen, ich kann beruflich nicht aktiv sein? Wer bin ich eigentlich? Was bin ich überhaupt wert? Wozu bin ich überhaupt da, wenn mich keiner will, wenn mich keiner braucht? Die Frage ist sensibel. Und ich glaube, wir alle können uns nicht loslösen von diesem Punkt, dass wir uns auch durch Leistung definieren, durch das, was wir leisten können. Und ich möchte ganz klar sagen, Diese Aspekte sind nicht falsch. Die Aspekte nach unserer Lebensgeschichte, nach der Biografie und auch nach unserer Leistung hat etwas mit dem zu tun, wer wir sind. Das macht unsere Identität aus. Das will ich gar nicht kleinreden, aber es ist nicht alles. Und wir sollten uns nicht davon definieren. Wir sollten unser Selbstwertgefühl, die Frage, wer wir sind, nicht darauf gründen, wo wir herkommen und nicht, was wir leisten können. Denn was ist denn, wenn wir plötzlich nichts mehr leisten können? Was ist denn, wenn wir merken, unsere Geschichte ist mit vielen Brüchen und Rissen bestimmt? Es ist, finde ich, gefährlich, emotional gefährlich, wenn wir uns vor allem daher definieren. Ich möchte heute einen weiteren Aspekt dazu nehmen bei der Frage, wer bin ich? Nämlich die Zerrissenheit unseres Lebens und unseres Empfindens. Wer sind wir? Was denken wir über uns? Was denken andere über uns? Das ist ja die spannende Frage und ich finde persönlich, es gibt keinen Text, der diese Zerrissenheit so gut zum Ausdruck bringt wie das Gedicht »Wer bin ich?« von Dietrich Bonhoeffer, das er 1944 geschrieben hat, und zwar im Gefängnis. Es ist ja kein Text, der in der Hängematte geschrieben wurde mit einem Cappuccino, sondern ein Mann sitzt im Gefängnis, er erlebt sich selbst in seinen Gefühlen und Ängsten und Nöten und er erlebt, wie andere sich ihm gegenüber verhalten, was andere ihm spiegeln, und er kommt mit dieser Zerrissenheit nicht klar. Ich möchte gerne dieses Gedicht noch einmal schrittweise vorlesen. Zuerst ist da die Fremdwahrnehmung. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Fremdwahrnehmung. Menschen nehmen Bonhoeffer wahr als eine starke Persönlichkeit, ein Glaubensheld, der im Gefängnis sitzt und heroisch diesen Weg geht. Ja, ein echtes Vorbild. Und wir haben ja auch weithin so ein Bild über Dietrich Bonhoeffer, ja? Er war wirklich ein Glaubensvorbild. Er ist diesen Weg gegangen ins Gefängnis, später in die Hinrichtung 1945. Wenn man sich anschaut, was der Lagerkommandant über die Hinrichtung sagt, wie ruhig und gefasst und in welchem Glauben Bonhoeffer zum Galgen schritt, da kann man nur sagen, ja, wer kann das schon so tun? Das ist wirklich ein Glaubensheld, ein großes Vorbild. Ja, er wirkt freundlich, frei, selbstbewusst, ohne Angst. Aber wie nimmt er sich selbst wahr? Was denkt er selbst über sich? Und das sieht ganz anders aus. Ich lese weiter. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig. Ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich eigentlich? Bonhoeffer nimmt sich anders wahr, als die Menschen ihn wahrnehmen. Er sagt, ich bin unruhig, sehnsüchtig, krank, voller Mangel, gefangen. Ich habe Sehnsucht nach Leben, nach Farben, nach Zärtlichkeit, nach Berührung, nach Glück, nach Freude, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr beten, ich kann nicht mehr glauben, ich kann nicht mehr denken, ich bin am Ende. So nimmt Bonhoeffer sich wahr, ganz anders als die Menschen um ihn herum. Und jetzt fragt er sich, wer bin ich denn nun? der oder ein anderer? Ich lese weiter. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Wer bin ich? Wer bin ich? Kennen wir das nicht gut aus unserem eigenen Leben, diese Zerrissenheit? Wir alle sind keine Bonhoeffers. Aber wir kennen doch diese Erfahrung, dass andere uns wahrnehmen, uns spiegeln, wer wir sind, wie wir wirken und das, was wir selbst über uns denken. Und das passt oft nicht zusammen. Das können wir in den verschiedenen Lebensbereichen durchspielen, zum Beispiel im Job. Man ist selbst einigermaßen zufrieden mit sich und gibt sich Mühe und denkt, das passt schon. Aber der Chef ist ständig unzufrieden und hat ständig was zu nörgeln. Oder in der Partnerschaft. Eigentlich ist einem die Treue wichtig. Und das sagt man auch. Und trotzdem ertappt man sich dabei, dass man an die Arbeitskollegin denkt und sich vorstellt, wie könnte es mit der denn sein, wenn man mit der intim werden könnte. Oder in der Erziehung. Natürlich ist man dankbar für das eigene Kind, aber man guckt auch vielleicht manchmal etwas neidisch auf die Kinder anderer Eltern, wie die sich entwickeln, zu was die es bringen, welche Wege die gehen, vielleicht auch im Glauben. Oder in der Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht hast du hohe Ideale, Werte, die dir wichtig sind und machst trotzdem die Erfahrung im Alltag, dass du an diesen Werten immer wieder scheiterst. Oder im Glauben. Klar, du bist Christ, du gehörst zum Martin-Luther-Haus oder zu einer anderen Kirche und gehst in Gottesdienst und bist auch Christ, das weiß jeder, aber andererseits zweifelst du, ob das wirklich alles so stimmt, was die hier morgens erzählen sonntags. Ist das wirklich wahr? Ich könnte noch mehr Beispiele anführen, aber wir erleben es auch, die Zerrissenheit. Einerseits, andererseits. Einerseits wirken wir so und andere denken über uns und andererseits fühlen wir etwas ganz anderes. Und in dieser Zerrissenheit leben wir wie auch Bonhoeffer. Ja, und wer ist Bonhoeffer nun? Was sagt er? Er findet keine Antwort. Er sagt nicht, ja gut, ich bin zu 60% der, zu 40% der. Er findet keine Antwort auf diese Frage. Er sagt, einsames Fragen treibt mit mir Spott. Und die Antwort, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Ich finde das unfassbar tröstlich. Bonhoeffer findet keine kluge Antwort durch sein Denken. Er sagt nur, ich berge mich in diesem Gott, ihm gehöre ich, mit meiner Zwiespältigkeit. Und das ist meine Botschaft, die ich dir heute Morgen zusprechen möchte, der du hier im Gottesdienst bist. Du musst dich nicht selbst verstehen. Fragen in deinem Leben können offen bleiben. Es kann sein, dass du dich zwiespältig erlebst, dass du sagst, ich komme eigentlich nicht so richtig klar. Mit meinen Gefühlen, mit meinen Hoffnungen und Sehnsüchten, da geht einiges drunter und drüber. Ich habe Abgründe in mir und ich weiß nicht, wo die Abgründe herkommen. Es darf in deinem Leben offene Fragen geben. Das Entscheidende ist nicht, dass du dich verstehst. Das Entscheidende ist, dass du dich bergen kannst in Gott und kannst sagen, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, oh Gott. Das ist mein Evangelium für euch, meine frohmachende Botschaft für euch heute Morgen. Ich komme noch mal zurück zum Anfang meiner Predigt heute. Ich habe gesagt, viele Menschen definieren sich durch Leistung. Und wir haben letztes Mal uns einen Bibeltext angeguckt, nämlich den Turmbau zu Babel. Vielleicht ist einigen der euch bekannt aus 1. Mose 11, wo Leute einen Turm bauen wollen, der bis an den Himmel reicht. Und das funktioniert aber nicht. Und zwar heißt es da, wir wollen einen Turm bauen und wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen zeigen, wer wir sind. Wir wollen uns zeigen, was wir drauf haben. Wir wollen den Himmel erobern. Wir brauchen Gott nicht für unsere Identität. Und Gott sagt, das wird nicht funktionieren. Und dann stört er das Vorhaben und er zerstreut die Sprache und die Leute kommen nicht mehr klar. Wenn man sich nicht mehr versteht, kann man auch nichts miteinander bauen. Sollten wir auch im Blick auf unser Bauvorhaben bedenken. Wenn man sich nicht mehr versteht, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, kann man nicht Gemeinde bauen, kriegt man nichts mehr gemeinsam hin. Eine Ruine bleibt übrig. Denn die Menschen, wir wollen uns einen Namen machen. Nun kann man sagen, warum ist Gott ein Gott, der alles kaputt macht? Das ist doch keine Lösung. Nein, die Lösung kommt im Kapitel später, in Kapitel 12. Da kommt nämlich Abraham, da tritt Abraham auf den Plan. Und hier zeigt Gott die Lösung für das Problem und auch die Lösung im Blick auf das Gedicht von Bonhoeffer. Was ist bei Abraham? Abraham, dieser Mann, der aus einem religiösen Hintergrund kommt, der kannte ja Gott nicht. Ja, das waren viele Götter, der kam aus dem heutigen Irak. Und plötzlich spricht Gott zu ihm und sagt, Abraham, geh aus deinem Vaterhaus, aus deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Und jetzt sagt Gott, ich will dir einen großen Namen geben und du sollst ein Segen sein. Gott sagt, ich schenke dir Bedeutung, Abraham. Ich gebe dir Bedeutung, dir und deinem Leben. Ich gebe dir eine Zukunft. In 1. Mose 11 sagten die Menschen, wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen uns unsere Identität selbst aufbauen. Es geht in die Hose. Und da sagt Gott, ich will dir einen Namen geben. Ich gebe dir Identität. Ich gebe deinem Leben Wert. Ich gebe deinem Leben Sinn. Ich gebe deinem Leben Liebe. Gott kann das, was wir selbst nicht können, was wir uns selbst nicht erarbeiten können und auch müssen. Und im Neuen Testament gibt es eine ähnliche Geschichte. Wir haben heute gehört den Wochenspruch aus Matthäus 11, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Es gibt da eine Geschichte, wo Jesus die Jünger aussendet, die frohe Botschaft zu verkündigen und Wunder zu tun. Und die kommen zurück und sind ganz stolz und sagen, ja, Jesus, wir können, was du auch kannst. Wir haben also Kranke geheilt und das hat alles super gut geklappt. Und sie waren stolz. Und da sagt Jesus, freut euch nicht darüber, dass das funktioniert hat. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freu dich nicht, du kannst dich über Erfolg freuen, aber das Entscheidende ist, dass es einen Namen gibt, der im Himmel geschrieben ist. Dass du einen Namen von Gott hast, eine Identität, eine Würde, die dir keiner nehmen kann. Auch nicht die Eltern, die dir früher gesagt haben, du bist ein Unfall. Auch nicht dein Partner, der dir zu spüren lässt, ich kann mit dir nichts anfangen. Oder die Lehrerin, der Lehrer. Dein Leben hat Würde, weil Gott sie dir gibt. Freu dich, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Du darfst zu Gott gehören. Das ist entscheidend. Und das ist auch der Schlüssel zu Bonhoeffers Gedicht. Wer ich auch bin, wer du auch bist, egal wie deine Geschichte war, mit welchen Rissen und Brüchen, egal was du leistest oder auch nicht, egal wo du gescheitert bist, wo du Schuld auf dich geladen hast, egal wer du bist, du darfst zu Gott gehören. Er sagt, du bist mein, ich habe dich von Herzen lieb. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft, wenn das echt stimmt? Wenn es einen Gott gibt, der so über uns denkt, über dich und über mich, ich finde das großartig. Und Gott weiß, das sollen meine Menschen nicht nur hören. Ne? Wir haben eine Bibel, da steht das drin. Und er hat Menschen wie mich hier vorne, die euch das erzählen. Aber Gott weiß, die Menschen brauchen auch etwas zum Spüren. Die müssen auch etwas fühlen. Die müssen auch etwas anfassen können. Und darum hat er wir als evangelische Christen glauben, dass er uns zwei Zeichen gegeben hat, durch die er uns seine Liebe ausdrückt. Und zwar Zeichen, wo wir auch etwas fühlen und schmecken können. Das eine ist das heilige Abendmahl. Wir feiern einmal im Monat Abendmahl und da bekommen wir zu spüren und zu schmecken, dass Gott uns seine Vergebung schenkt und seine Liebe. Das feiern wir einmal im Monat. Da gibt es aber noch die Taufe. Und mit der Taufe ist das so eine Sache. Denn die meisten unter uns sind vermutlich als Säuglinge getauft, als Babys getauft und können eigentlich mit ihrer Taufe nicht so richtig viel anfangen. Ja? Die Taufe ist eben, wir können uns nicht erinnern an die Taufe und für viele spielt die Taufe keine große Rolle. Wenn ich jetzt mit euch in einem kleineren Rahmen wäre, in einem Kreis, würde ich euch mal fragen, welche Bedeutung spielt denn überhaupt die Taufe? Wisst ihr überhaupt, wann ihr getauft seid? Kennt ihr den Taufspruch? Wisst ihr wo? Und noch wichtiger ist, bedeutet sie etwas? Und gerade bei Christen in unserem Milieu habe ich oft das Gefühl, die Taufe hat eigentlich keine Bedeutung. Was für uns Bedeutung hat, ist unsere Bekehrung, ja, unsere Entscheidung für Gott. Das ist auch nicht schlecht, aber das ist wieder unser Ding. Aber in der Taufe wird etwas anderes. In der Taufe wird uns Gottes Ja zugesagt. Gerade in der Taufe sagt Gott, hey, ich gebe dir einen Namen für die Ewigkeit. Ich gebe dir einen Namen, der nicht ausgelöscht werden kann. Ich verbinde mich mit dir, ich schenke dir mein Ja. Das sagt uns Gott in der Taufe. Und es ist so schade, wenn wir uns darüber nicht freuen können. Da haben unsere Freunde von den Baptisten aus der Christuskirche, die haben ein anderes Taufverständnis. Die machen das, wenn die Menschen erwachsen sind oder glauben. Und wir haben ein anderes Verständnis von Taufe. Und ich finde das schade, dass wir oft mit unserer Taufe nichts anfangen können. Darum hat die evangelische Kirche, und das finde ich großartig, ein Ritual erinnert, um unsere Taufe in die Gegenwart zu holen. Das ist jetzt nicht die Konfirmation, die Konfirmation ist auch wieder das, was der Mensch antwortet, sondern wir sind eingeladen und ich möchte euch einladen, wenn ihr das möchtet, ganz freiwillig, dass ihr euch wieder an eure Taufe erinnert. Dass ich euch die Wahrheit eurer Taufe zuspreche. Dass ihr euch erinnert und dass eure Taufe in die Gegenwart geholt wird. Das ist die sogenannte Tauferinnerung. Wir haben das eben schon von Jutta Norzig in der Moderation gehört.